Erlebt und erzählt. Geschichten, die das Leben schrieb.
Guten Abend, werte Hörerinnen und Hörer dieser Sendung. Herzlich willkommen an Ihrem Empfänger, sagt Ihnen Käthe Wiens. Seit September hat uns das Buch von Reinhard Pilz begleitet, Piranhas zum Nachtisch. Ein Buch, das sich sehr nah anfühlt, weil es sich in Paraguay abspielt und uns manches deshalb bekannt vorkommt. Heute lese ich den Schluss des Buches. Und weil die halbe Stunde damit nicht ausgefüllt sein wird, lese ich danach noch eine Weihnachtsgeschichte. Nun wünsche ich Ihnen eine gute Zeit beim Zuhören. Ich lese das letzte Kapitel des Buches. Bahia Negra am Ziel. Laut lässt Juan den Motor aufheulen. Die blechernen Aufbauten des Schiffes vibrieren unter den hohen Drehzahlen. Aber wir bewegen uns keinen Meter von der Stelle. Wieder einmal haben wir uns auf einer Sandbank festgefahren. Schon seit Wochen fällt der Pegel des Flusses. Extreme Trockenheit am Oberlauf des Rio Paraguay lässt den Wasserstand immer weiter sinken. Mit dem Pegel nimmt das Nahrungsangebot für Fische ab. Wer jetzt seine Angel auswirft, hat gute Karten, denn aufgrund fehlender Alternativen sind die Fische nicht wählerisch. Staatliche Fänge gehören jetzt fast zum Alltag, genauso wie die tägliche körperliche Ertüchtigung im brusttiefen Wasser. Schiffe anschieben, davon war in meiner Arbeitsbeschreibung als Flussmissionar nicht die Rede gewesen. Tito und ich nehmen es mit Humor. Immerhin ist es unmöglich, bei dieser Arbeit ins Schwitzen zu kommen. Für rundum Abkühlung ist gesorgt, für den nötigen Nervenkitzel auch. In Acht nehmen müssen wir uns nicht nur vor der auf Hochtouren drehenden Schiffsschraube, sondern auch vor einigen Flussbewohnern. Piranhas, Kaimane, eine Anaconda oder auch eine große Boa Constrictor zählen nicht unbedingt zu den Lebewesen, mit denen wir hier, im trüben Wasser stehend, auf engere Tuchfühlung gehen möchten. Aber auch der Yabiwi, der Süßwasserstechrochen, ist immer für eine hinterhältige Attacke gut. Tritt man ahnungslos und ohne Absicht auf das tellerförmige Tier, das sich am Grund des Flusses aufhält, wird es ungemütlich. Der Rochen wehrt sich mit einem Schlag seines Schwanzes, der mit einem Giftstachel bewehrt ist. Zwar verlaufen diese Angriffe nicht tödlich, aber so schmerzhaft, dass man sich noch Jahrzehnte später lebhaft daran erinnert. Heute geht alles gut. Wir haben es geschafft. Dank unserer vereinten Manpower hat das Schiff wieder Wasser unter dem Kiel und kann seine Fahrt fortsetzen. Noch etwa 10 Kilometer, dann sind wir am Ziel in Bahia Negra. Die Landschaften, die an uns vorüberziehen, wirken streckenweise traumhaft. An einem elfenbeinfarbenen Sandstrand taucht eine einsame Holzhütte auf, umrahmt von einem Ensemble Carandayü-Palmen. Der Himmel über dieser fast surrealen Szene schimmert in Nuancen von Kobaltblau, Lavendel und Azur. Wie ein Stillleben, das in Zeitlupe vorüberzieht, strahlt diese tropische Idylle tiefen Frieden und eine unbeschreibliche Harmonie aus. Wenn es irgendwo auf dieser Erde einen Winkel geben sollte, der völlig stressfrei ist und vollkommene Tiefenentspannung verspricht, dann fahren wir gerade vorbei. Wie hinreißend schön hat der Schöpfer diese Landschaft gestaltet. Wie gern würde ich hier an Land gehen. Eine kurze Erkundungstour oder ein eiskalter Tereré im Schatten der Palmen mit Blick auf die sanften Wellen des Flusses. Aber noch sind wir nicht an unserem Tagesziel angekommen. Ciao, einsames Palmen-Eldorado. Vielleicht klappt es mit einem Zwischenstopp dann auf der Rückreise. Tito hat sie als erste entdeckt. Riesenotter, eine ganze Familie. Nur einen Steinwurf von uns entfernt. Ein Paar mit zwei Jungtieren vergnügt sich am Ufer. Die Tiere mit dem schwarzbraunen Fell schwimmen, tauchen und tollen umher, als gäbe es etwas zu feiern. Sie haben keine Ahnung davon, dass sie für skrupellose Pelzjäger eine begehrte Beute sind. Fasziniert beobachten wir das ausgelassene Treiben der Otterfamilie. Spontan fassen wir den Entschluss, uns diese seltenen Tiere aus der Nähe anzuschauen. Juan schaltet den Motor ab und lässt das Schiff mit der Strömung langsam ans Ufer treiben. Ich halte meine Olympus-Kompaktkamera im Anschlag. Diese einzigartigen Fotomotive will ich mir nicht entgehen lassen. Aber die scheuen Tiere scheinen heute weder Wert auf ein Fotoshooting noch auf unsere Bekanntschaft zu legen. In einem Augenblick sind sie lautlos abgetaucht und verschwunden. Geduldig warten wir noch eine Weile, aber wir sehen die Otter nicht wieder. Eine Stunde später erreichen wir Bahia Negra. Wir sind am vorläufigen Ziel unserer Reise angekommen. Das Fischerdorf im Pantanal befindet sich fast im äußersten Norden des Landes. 7 Kilometer nördlich verläuft die paraguayisch-bolivianische Grenze am gegenüberliegenden Flussufer, die zu Brasilien. Gespannt darauf, welche Begegnungen uns hier erwarten, gehen wir an Land. Weit verstreut stehen Hütten, die aus Palmenholzstämmen gebaut sind, am hellgrauen Erdweg. Der scheint die Hauptstraße des Dorfes zu sein. Die Umgebung verströmt einen rustikalen Charme. Bienvenidos a Bahia Negra lesen wir auf einem großen Blechschild, von dem die Farbe abblättert. Wer hier wohnt, darf nicht empfindlich sein. Das feuchtheiße Klima ist nichts für Herzpatienten. Auch die Infrastruktur ist eher ungeeignet für einen Wellnessurlaub. Nicht selten ist der Ort komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Die einzige Verbindung zu den nächsten Siedlungen ist ein Erdweg, der direkt durch den Urwald führt. Nach ausgiebigen Regenfällen verwandelt er sich in eine knietiefe Schlammpiste und ist unpassierbar. Wenn in der Trockenzeit der Pegel des Flusses stark sinkt, können auch die Boote der Händler, die Bahia Negra und andere Orte mit Lebensmitteln versorgen, nicht mehr anlegen. Aber die Menschen hier haben es gelernt, mit diesen Extremen zu leben. Am Nachmittag brechen wir zu Fuß auf. Wir gehen die sandigen Wege des Ortes entlang, um einige Leute in ihren Palmholzhütten zu besuchen. Das Echo steht aber im Kontrast zu den heißen Außentemperaturen und fällt eher unterkühlt aus. Die Begeisterung der Menschen über unsere Ankunft hält sich in Grenzen. Nach einigen Fragen finden wir aber ein Grundstück, dessen Eigentümer uns erlaubt, abends darauf einen Gottesdienst durchzuführen. Heute müssen wir unsere Ausrüstung nicht selbst schleppen. Wir haben einen Ochsenkarren samt Chauffeur ausfindig gemacht. Er transportiert unser Equipment für kleines Geld. Kabel, Gitarre, Keyboard und Mikrofonständer werden verladen. Das Wichtigste sind aber unsere Lautsprecherboxen. Zwar sehen sie durch zahlreiche Einsätze inzwischen mitgenommen und etwas ramponiert aus, aber sie funktionieren. Auf technische Raffinesse und schönen Schein kommt es in diesem Fall auch nicht an. Viel wichtiger ist Lautstärke. In Paraguay verschafft sich der Gehör, der seine Boxen dröhnen lässt und das gesamte Wohnviertel beschallt. Leise Treter und leise Sprecher werden ignoriert. Nach einer Weile haben wir unsere Kabel verlegt und alles installiert. In einer halben Stunde kann es losgehen. Und es geht los. Allerdings nicht mit unserer Veranstaltung, sondern mit einem tropischen Regenguss. Das Wetter macht uns einen Strich durch die Rechnung. Nach dem ersten Lied müssen wir kurzerhand abbrechen. Unser Equipment, das leider nicht wasserfest ist, wird schleunigst abgebaut und in Sicherheit gebracht. Wir sind deprimiert. Wozu dieser Aufwand, wenn jetzt alles ins Wasser fällt? Gerade hier in Bahia Negra, einem Ort, der bisher kaum von Christen erreicht wurde, wollten wir ein missionarisches Ausrufezeichen setzen. Hier wollten wir mit unserem Pioniereinsatz den Grundstein für eine spätere Gemeinde legen. Aber statt eines fulminanten Startschusses erleben wir heute eher einen Rohrkrepierer. Unser himmlischer Auftraggeber wird wissen, weshalb. Auch aus scheinbaren Pleiten kann er erstaunliche Dinge wachsen lassen. So viel habe ich inzwischen gelernt. Und sind nicht unsere Pannen sein bevorzugtes Ausgangsmaterial, um daraus Meisterwerke seiner Gnade zu gestalten? Spontan ziehen wir ins Innere der Hütte um, die auf dem Grundstück steht. Außer der Familie, die darin wohnt, findet sich nur eine Handvoll Besucher ein. Unsere Lautsprecher müssen ganz draußen bleiben. Aber wir dürfen das tun, wozu wir gekommen sind, von Jesus sprechen. Eine Tür hatte sich geschlossen. Gott hat unvermittelt eine andere geöffnet. Im kleinen Kreis, in persönlicher Atmosphäre, übermitteln wir die Botschaft, die uns selbst neues Leben geschenkt hat. Und wir sind uns sicher, Gottes Wort wird nicht ohne Wirkung bleiben. Und da war es wieder, das geheimnisvolle Versprechen des Predigers. Lass dein Brot über das Wasser fahren, dann wirst du es finden nach langer Zeit. Musik. Und hier folgt noch das Nachwort des Autors. Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Matthäus 28, 18. Im August des Jahres 2000 machte ein Boot rund um den Globus Schlagzeilen. Es handelte sich nicht um die Misericordia 2 und es war auch nicht auf dem Rio Paraguay unterwegs. Die Kursk war ein russisches Atom-U-Boot, bestückt mit Marschflugkörpern. Sie war das modernste U-Boot der russischen Flotte und galt als unzerstörbar. Aber am 12. August, während eines Manövers in der eisigen Barentssee, verschwindet die Kursk plötzlich vom Radar. Fieberhaft versucht man, wieder Kontakt herzustellen, ohne Erfolg. Nach 12 Stunden dann die erschütternde Gewissheit, es hatte sich eine Katastrophe ereignet. Eine Explosion, wahrscheinlich ausgelöst durch einen technischen Defekt, hatte die Kursk aufgerissen wie eine Blechbüchse. Die K-141 war gesunken und ruhte auf dem Grund des Meeres. Die russische Militärführung jedoch versuchte, das Fiasko zu vertuschen und lehnte fremde Unterstützung entschieden ab. Erst nach mehr als einer Woche wurden norwegische Spezialtaucher beauftragt, die Luke der Kursk zu öffnen. Man konnte einige Leichen bergen. Dabei stellte man fest, dass 23 Besatzungsmitglieder die Explosion zunächst überlebt hatten. In einer Luftblase hatten sie im Inneren des gesunkenen Bootes, in völliger Dunkelheit, in 110 Metern Tiefe ausgeharrt und auf Rettung gehofft. Später waren sie erstickt. Als man die Leiche des Kapitänleutnants Dmitri Kolsennikow barg, entdeckte man in einer Tasche seiner Uniform einen Zettel mit Bleistift beschrieben. Im Angesicht des nahenden Todes hatte er unter anderem folgende Worte an seine Frau Olga zu Papier gebracht. »Ulitschka, hier ist es beinahe zu dunkel zum Schreiben, also schreibe ich nach Gefühl. Unsere Überlebenschance beträgt wohl nur etwa 10-20%. Wir sind hier 23 Mann, aber keiner von uns kann an die Oberfläche gelangen. Grüße alle von mir.« Die ausweglose Lage dieser 23 Männer gleicht unserer Situation ohne Christus. Niemand kann von uns aus eigener Kraft nach oben gelangen. Niemand schafft es mit eigenen Mitteln in den Himmel. Gefangen in der Dunkelheit unserer Schuld, verloren und unfähig, uns selbst zu befreien. Die Zeit arbeitet gegen uns. Der Countdown läuft. Ohne Rettung von außen ist unser Schicksal besiegelt. Jesus ist die einzige Hoffnung. Für die Kinder in den Kalkfabriken von Guirati, für die Krokodiljäger von Puerto Guarani und für die Moonjünger von Puerto Leda. Wer macht sich auf den Weg, diese Botschaft der Hoffnung bis in die letzten versteckten Buchten des Rio Paraguay und bis in die letzten Winkel unseres Planeten zu tragen? Ich bin bei euch alle Tage, ein schier unglaubliches Versprechen. Aber wurde uns diese Zusicherung vor allem dafür geschenkt, dass wir sie auf Spruchkarten, Poster und Fotokalender drucken und damit die Wände unserer Wohnungen und Gemeindehäuser dekorieren? Diese Zusage ist nur im Gesamtpaket mit dem Auftrag zu haben. Der göttliche Rundumschutz tritt für die in Kraft, die sich auf den Weg machen, die ihre Komfortzone verlassen, um aufzubrechen zu neuen missionarischen Ufern. Wenn wir das wagen, verspricht uns Jesus seine ununterbrochene Begleitung, einen 24 All-Inclusive Support. Dieses Versprechen ist kein probates Beruhigungsmittel für unruhige Tage. Es ist auch kein nachträglicher Einfall unseres Auftraggebers, um uns Angst und Unsicherheit zu nehmen. Jesus ist selbst unterwegs, um Nationen zu retten und Gestrandete zu suchen. Er ruft uns auf, uns für diese Mission in sein Lebensrettungsteam einzureihen. Damit schließt das Buch von Reinhard Pilz Piranhas zum Nachtisch. Mit der Weihnachtsgeschichte, die ich nun für Sie lesen will, machen wir einen großen Schritt auf einen anderen Kontinent und in eine andere Zeit. Gerda Zottmeier hat das Buch mit Weihnachtsgeschichten »Es geschah in heiliger Nacht« herausgegeben. Manche Geschichten handeln aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, so wie auch diese, die ich jetzt lese. »Die rettende Krippe« von Gerhard Ude. 10 Tage vor Weihnachten war Bernhards Fronturlaub abgelaufen. Die jungen, Unverheirateten sollten rechtzeitig zurück sein, wo Familienväter in der Kompanie darauf warteten, das Fest mit Frau und Kindern daheim feiern zu dürfen. Jeder Liebe und Fürsorge zugänglich, ließ sich Bernhard von seiner Mutter vor der Rückreise an die Front einpacken, was sie ihm zugedacht hatte. Die Krönung aller Gaben war die kleine Weihnachtskrippe mit dem gefächerten Flügelrad, die seit eh und je Bernhard entzückt hatte, wenn sich, durch die Wärme der brennenden Kerzen bewegt, das Propellerrad über ihr zu drehen begann und mit ihm die fußende runde Scheibe mit Hirten und Königin um Jesus und Maria und das Christuskind. Nichts Weihnachtlicheres glaubte die Mutter, ihrem wieder in den Krieg ziehenden Sohn mitgeben zu können, als dieses ihnen allen so vertraut gewordene Spiel von Licht und Wärme, das im lautlosen Kreisen die innigste Weihnachtsweise beschwören konnte. In jenen Tagen, kurz vor Weihnachten, verschoben sich im Angriff und Gegenangriff die Fronten und wechselten das Gelände. Auch Bernhards Regiment fand sich nicht mehr an dem Abschnitt, von dem aus er in Urlaub gegangen war. An der Frontleitstelle, an der er den neuen Ort zu erkunden versuchte, traf er indessen 2 Kameraden der Nachbarkompanie, die auch vom Heimaturlaub zurückgekehrt und auf dem Wege zur Truppe waren. Zu dritt machten sie sich auf und wären je eher, je lieber bei ihren Kameraden eingetroffen. Aber zu allem Ungewissen hatte der Winter Schneestürme und Verwehungen gebracht. Fahrzeuge blieben stecken und wurden eingeschneit, Verbindungswege waren verschüttet und Freund und Feind irrten im Niemandsland. Über den vergeblichen Versuchen, zur Truppe zurückzufinden, war das Weihnachtsfest herangekommen. Bernhard, der den Karton mit der Krippe besonders gehütet hatte, wollte es zu guter Letzt erzwingen, am Heiligabend bei seinen Kameraden zu sein, um ihn so zu feiern, wie er es sich vorgestellt hatte. Es gelang ihm auch, einen Handschlitten zu beschaffen, auf den sie ihr Gepäck laden konnten. Die wenigen Lichtstunden, die der dämmernde Tag um diese Jahreszeit sonst noch freigab, wurden von einem dunkeltrüben Gewölk verschluckt, und so instinktmäßig die 3 Urlauber durch Schneewächten und über Blachen eine Richtung zu halten versuchten, sie irrten und liefen Gefahr, nicht aus noch einzuwissen und erschöpft vom Schnee- und Eissturm vergraben zu werden. Ein Heiligabend schien bevorzustehen, wie ihn die ärgste Verwünschung nicht wahrhaben wollte, und Bernhard hörte schon Vorwurf und Anklage, als er eine eingewehte Karte gesichtet zu haben glaubte. Sie hielten darauf zu und erkannten nun alle 3 an der windgeschützten Seite auch 2 kleine vereiste Fenster. Bewohnt war die Karte und schien vom Krieg unberührt geblieben zu sein. Ein schwacher Rauchschwaden deutete darauf hin. Bernhard schaufelte sich mit den Händen einen Zugang zum Windfang frei, während seine Kameraden den Rücken sicherten. Aber es bedurfte keiner besonderen Vorsicht. In der Karte lebte nur die Großmutter Larissa mit ihrem 9-jährigen Enkel Aljoscha. Durchwittert und bereift, die Kapuze des Anoraks über dem Kopfe, stand Bernhard im niedrigen Türrahmen und grüßte. Die Alte, vom schwachen Schein einer Ölfunzel deutlich gemacht, zeigte keine Überraschung und erwiderte den Gruß. Mit den Augen eines Quartiermachers blickte sich Bernhard um und gab zu verstehen, dass sie zu dritt seien und sich nur eine Weile aufwärmen wollten. Bisher hatte keiner der 3 Verirrten von Weihnachten gesprochen, obwohl jeder sehnlich daran gedacht hatte. Nun sollte es doch noch möglich werden, Heiligabend zu feiern und sogar in Wärme und Geborgenheit wie im Herzen der Welt. Kerzen wurden angesteckt, ein Punsch gebraut und mit Äpfeln und Nüssen, Lebkuchen und Süßigkeiten der heimatliche Weihnachtszauber ausgebreitet. Larissa, die Großmutter, blickte mit Aljoscha feierlich zu, wie wenn es eine Schickung sei, dass die 3 Fremdlinge gerade heute in ihre Hütte gekommen seien und sie im Kerzenlicht so wunderbar erhellten. Waren es nicht auch drei Könige gewesen, die zum Stall kamen? Ja, es gab noch Zeichen reinen Friedens. Aljoscha fand nicht aus dem Staunen heraus. Bevor die drei Deutschen erschienen waren, hatte ihm die Großmutter von Weihnachten erzählt. Aber das war nichts im Vergleich zu dem, was hier geschah. Die brennenden Kerzen, die Äpfel und Nüsse, Plätzchen und Süßigkeiten, die er geschenkt bekam. Aber alle diese erregenden Dinge waren nur wie eine Vorbereitung auf den Höhepunkt gewesen. Bernhard packte nun erst die Weihnachtskrippe mit dem Flügelrad aus und zündete sie an. Kaum brannte sie, da drehte sich, wie aus dem unsichtbaren Reich der Liebe bewegt, das Rund mit seinen zarten Holzflügeln und warf seine kringelnden Lichter und Schatten an die Decke, und unter ihnen drehte sich die Scheibe mit den anbetenden Hirten und Königen. Entzückt starrte Aljoscha in das Wunder, auf die Krippe mit dem Jesusknaben, auf die Gestalten, die ihn umkreisten, in die Lichter, die den Zauber bewirkten. Das war so, wie die Großmutter erzählt hatte, dass in die Mitte der Welt Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hatte und dass alles, was da lebte, sich um ihn bewegen musste. Könige und Hirte, auch er, Aljoscha, und die Großmutter, die Stube hier und das Dorf, das Land und alle Länder und Völker der Erde. Er nickte der Großmutter zu, wie wenn er sie nun recht verstanden habe. Doch unfasslich war es, dass gerade ihre Karte für das Wunder ausersehen war. Er fühlte sich zu Großem aufgerufen und wusste nur nicht, was und wohin es ihn rief. Als Bernhard die Kerzen löschte, wurde Aljoscha unruhig. Die Kerzen müssten brennen bleiben, so meinte es in ihm. Aber die drei Deutschen wollten nun schlafen. Sie legten sich auch schon auf den Lehmboden hin und bald hörte er ihren tiefen Atem. Auch die Großmutter schien eingeschlafen zu sein. Er legte sich neben sie hinter den Ofen und lauschte. Es müsste etwas geschehen. Wenn er nun aufstünde und die Kerzen um die Krippe wieder anzündete, er horchte in den Schneesturm hinaus, der noch immer über das Land jagte, und fühlte sein Herz pochen. Es knackte irgendwo im Gebälk und Stimmen flatterten vorüber. Jetzt hielt es ihn nicht mehr. Er stand behutsam auf, stieg von seinem Platz hinterm Ofen herunter, tastete sich im Dunkeln zurecht, fand auch die Streichholzschachtel am Tisch und zündete die Kerzen, wie er es gesehen hatte, auf der runden Scheibe unter dem Propellerrad wieder an. Kaum hatten sich die Flämmchen zum Leuchten erhoben und das Flügelrad zu kreisen begonnen, als es im Windfang draußen klapperte und polterte. Die Großmutter, die im Halbschlaf noch wahrgenommen hatte, dass an ihrer Seite etwas fehlte, war auf einmal hellwach und fühlte sich hochgerissen. Hatte sie eben noch schirmend an die Tür springen können, drohten jetzt Läufe von Maschinenpistolen herein. Mit ruhigem Blick maß sie die Gestalten in den weißen Schneehemden und breitete ihre Arme aus. Wie eine Prophetin tat sie das und sprach auch so. Die Eindringlinge stutzten. Sie sahen eine aufgerichtete alte Frau, über deren Kopf an der Decke ein Lichtkranz waberte, und sie waren wie von einer Erscheinung gebannt. Dass sie die Waffen draußen lassen sollten, beschwor sie Larissa, denn an der Krippe des Herrn gebe es nur Frieden. Ohne sich zu bewegen, hatte sie dies gesagt und trat auch jetzt noch keinen Schritt beiseite. Aljoscha zitterte und warf einen ängstlichen Blick auf die drei schlafenden Deutschen. Was würde geschehen? Die Hirten und Könige eilten unbeirrt um den Jesusknaben und die Kerzen warfen den ringelnden Schein wie ein Nordlicht in den Himmel. Das konnte Trost und Rettung bedeuten. Eine Weile blieben die Gestalten noch im Türrahmen stehen, wie wenn sie warten müssten, bis sie ganz bezwungen seien. Dann wechselten sie untereinander Worte und kehrten um. Man hörte sie noch draußen ihre Skier anschnallen und davonharschen. Aljoschas Augen leuchteten. Er hatte gefürchtet, etwas Unrechtes getan zu haben, als er die Kerzen an dem Wunderwerk angezündet hatte, und nun war er zum kleinen Helden geworden, auf den Lob und Dank zukam. Befangen stand er im flackernden Lichtschein und konnte kaum fassen, dass die wunderbare Krippe bei ihnen in der Karte bleiben sollte. Bernhard schenkte sie ihm. Das war die Geschichte, die rettende Krippe. Hier verabschiede ich mich nun für heute. In der nächsten Sendung lese ich weitere Geschichten aus dem Buch Es geschah in heiliger Nacht. Bis dahin, gute Nacht und auf Wiederhören.
Jetzt beginnt die wunderschöne Weihnacht. Alles scheint im Licht. Jesus kam als ein Kind zu uns. Gott wurde Mensch für uns. Brachte Frieden, Hoffnung, Lebensbrot. Jetzt beginnt die wunderschöne Weihnacht. Lasst uns fröhlich sein. Jesus starb und auferstand. Besiegte Raum und Zeit, darum feiern wir heut.
Als die Schlange zu Eva kam und sagte, iss von dieser Frucht,
da sagte sie nicht nein und deshalb brach der Friedensbund.
Doch Jesus war der Rettungsplan und gab dein Leben Sinn.
Jetzt beginnt die wunderschöne Weihnacht, alles scheint im Licht. Jesus kam als ein Kind zu uns, Gott wurde Mensch für uns, brachte Frieden, Hoffnung, Lebensbrot. Jetzt beginnt die wunderschöne Weihnacht, lasst uns fröhlich sein. Jesus starb und auferstand, besiegte Raum und Zeit, darum feiern wir heut.
So schön und hell, die Welt, sie sieht fantastisch aus.
Doch wohnt Jesus selbst in uns und leuchtet unser Leben aus.
Ja, heute noch ist Jesus selbst die Chance für dich und mich.
Jetzt beginnt die wunderschöne Weihnacht. Lasst uns fröhlich sein. Jesus starb und auferstand, besiegte Raum und Zeit. Darum feiern.